Panic to Purpose. Wir, Rebecca und Vanessa, holen die Psychotherapie aus der Tabuzone. Wir sprechen offen über Therapie, Traumata und mehr, teilen unsere Erfahrungen und laden Experten ein. Begleite uns auf unserer ehrlichen Reise, kein Filter und keine Zurückhaltung.
Kurze Erinnerung, bevor es losgeht. Wir sind keine ausgebildeten Psychologen, Ärzte oder Fachleute. Unser Podcast bietet einen Ort für offene Gespräche und persönliche Erfahrungen, ist jedoch kein Ersatz für professionelle medizinische Beratung. Wenn du Unterstützung brauchst, zögere nicht, Hilfe bei qualifizierten Fachleuten zu suchen.
Zu Risiken und Nebenwirkungen frage deine Ärztin, deinen Arzt oder lies die Shownotes.
Hallo, Vanni.
Moinsen.
Wir nehmen mal wieder doch relativ spät auf, weil wir unsere Routine in den letzten Wochen nicht so gut einhalten können.
Nee, weil wir einfach immer, wie lange? Ja, jedes Mal reden wir eine Dreiviertelstunde Minimum.
Ja.
Was irgendwie so schnell umgeht, weil wir es einfach nie schaffen, dann so, ja, lass direkt loslegen oder... Obwohl wir uns halt auch schon einfach den ganzen Tag schon über Sprachnachrichten gehört haben.
Ja, es ist echt immer so. Aber ich frage mich trotzdem immer noch, ob man halt die erste Dreiviertelstunde auch einfach aufnehmen sollte, weil dann hätten wir tausende von Backup-Folgen.
Ja, Leute, weil wir haben nämlich über Beziehungen geredet und es war ganz spannend. Und dann haben wir festgestellt, dass wir auch mal eine Folge über Beziehungen machen sollten.
Ja, und wir haben auch über Schwangerschaft geredet und nehmen da tatsächlich auch, glaube ich, in ein paar Wochen eine Folge auf. Also greifen wir ja per se vorweg schon mal Inhalte vor.
Vor allem, wir haben über Schwangerschaft geredet, aber es betrifft nicht uns.
Genau, ich habe kurz den Gedanken gehabt und mich auch so angeguckt und ich dachte mir so, okay, müssen wir jetzt hier auch erwähnen, dass es nicht uns betrifft.
Wäre ganz gut, aber nee. Alles easy. Es ist 9 Uhr und wir haben ja wirklich noch Zeit. Es ist ja noch hell.
Es wird aber wieder schneller dunkler. Also das muss ich schon sagen. Das merkt man. Und ich weiß, wir haben in irgendeiner Folge schon mal darüber geredet, aber Vanni, ich finde es sau gruselig, dass wir jetzt einfach schon fast Mitte August haben. Wie zur Hölle.
Ja, bald haben wir Einjähriges mit dem Podcast. Wow.
Krass.
Ging ja dann echt schnell.
Ja, ich finde es gruselig. Also wir müssen auf jeden Fall auch noch eine Folge über Vergänglichkeit machen.
Und bald sind wir alle tot.
Nein, okay, danach kannst du mich, glaube ich, doch nochmal zu einer Booster-Sitzung schicken.
Ja, ich glaube, das wäre vielleicht nicht so ein cooles Thema. Aber mir ist heute vor allem jetzt so im Sommerloch und irgendwie, ich finde schon, dass sich der Sommer lang anfühlt, was irgendwie geil ist. Vor allem jetzt, wo er wieder angefangen hat in Deutschland. Aber ich habe irgendwie so gemerkt, boah, manchmal... Ohne Witz, ich laufe in die Küche. So, dann denke ich mir so, okay, mach mal einen Kaffee. So, dann mache ich einen Kaffee. Während ich den Kaffee mache, denke ich mir, ja, okay, irgendwie, du wolltest eigentlich noch mal kurz Wäsche sortieren. So, dann sortiere ich Wäsche. Während ich Wäsche sortiere und irgendwie ins Bad laufe, sehe ich auf meiner Kommode irgendwas liegen, wo ich mir denke, hä, ach, das wolltest du auch noch wegräumen. Kennst du, ey, das ist so... Ohne Witz, es ist so ein Abfuck. Manchmal versuche ich auch, also ich versuche es nicht, aber ich denke mir so, während ich die Treppe hochlaufe, hey, du könntest doch eigentlich jetzt schon mal deinen Schuh aufmachen.
Und
ich mir so,
was?
Denke, das ist echt dumm.
Aber ich, also ich frage mich gerade, ob das an sich einfach ein krass effizientes Denken ist, weil du die ganze Zeit auch denkst, du musst funktionieren, oder ob das einfach nur eine Reizüberflutung ist.
Ja, hast schon recht. Und ich glaube, es ist beides bei mir, weil ich bin ja eh so ein bisschen... nicht Control Freak, aber so, keine Ahnung, was jetzt so meine Wohnung angeht und so, ich will ja immer irgendwie aufgeräumt haben und ordentlich und sowas. Und da bin ich dann schon so hinterher, weil ich ja auch nicht chillen kann.
Mhm.
Das heißt, ich sehe ja dann immer irgendwas und stehe immer alle 10 Minuten auf und muss irgendwie dann noch doch irgendwas machen, so. Das ist das Problem. Und ich glaube auch Reizüberflutung, weil ich dann auch immer wieder merke, so, mach mal eine Sache zu Ende und manchmal habe ich mir dann auch gedacht, weil man so viele Videos so sieht, manchmal da über dieses Thema ADHS. Und dann dachte ich mir so, boah, Junge, hast du vielleicht auch ADHS?
Wobei, ohne dass ich ja jetzt Arzt bin, allein durch deine Art und Weise, weil du ja auch doch ziemlich viele Dinge so erreichst, wie du sie auch erreichen willst, glaube ich es nicht. Also ich glaube, dass du tatsächlich einfach sehr viel mit Denken verbringst, weil du permanent das Gefühl hast, was machen zu müssen. Aber du kriegst dir die Sachen erledigt.
Das stimmt. Ja, das stimmt. Aber manchmal nervt's. Und irgendwie weiß ich nicht, ob das vielleicht auch einfach von Social Media kommt. Weißt du, so dieses Rumgescrolle, dann ist einem schnell langweilig, dann ist man abgelenkt und kann sich einfach schlechter konzentrieren. Und ich glaube, das betrifft halt einfach sau viele.
Ja. Und genau deswegen haben wir uns heute gedacht, eine Folge über ADHS zu machen. Und zwar ist ADHS die Abkürzung für Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung. Und es handelt sich dabei um eine Entwicklungsstörung, die durch Schwierigkeiten in den Bereichen Aufmerksamkeit, Impulsivität und oder Hyperaktivität gekennzeichnet ist. Bei ADHS spielen Adrenalin und Noradrenalin zusammen mit Dopamin eine wichtige Rolle als Neurotransmitter im Gehirn. Und ein Ungleichgewicht dieser Botenstoffe kann eben zu den Symptomen wie Aufmerksamkeitsdefizit, Hyperaktivität oder eben Impulsivität führen. Und für alle, die uns vielleicht jetzt auch schon ein bisschen länger folgen, ihr wisst vielleicht, dass wir unsere Formate so ein bisschen umgestellt haben. Und wir haben jetzt auch das Thema ADHS als Hörergeschichte aufgearbeitet. Das heißt, alle Informationen, die wir recherchiert haben, haben wir aus der Ich-Perspektive zusammengetragen und werden zwischendurch auch mal wieder interessante Fakten und unsere Erfahrungswerte oder auch Nicht-Erfahrungswerte mit euch teilen.
Genau. Und dann würde ich sagen, let's go mit unserer Hörergeschichte.
Teil 1. Ich wusste nicht, was mit mir nicht stimmt. Ich war das Kind, das man immer wieder ermahnen musste. Setz dich hin. Konzentrier dich mal. Du musst einfach besser zuhören. Ich habe nie verstanden, wie das geht. Einfach zuhören. Mein Kopf war voll mit Gedanken, die sich wie Vögel in einem Käfig gegenseitig aufscheuchten. Da war dieser Moment in der 4. Klasse. Ich starrte auf das Matheheft, als wäre es ein Buch in einer fremden Sprache. Ich hörte die Stimme der Lehrerin wie durch Watte, sah meine Freundin neben mir schreiben und dachte, okay, jetzt reiß dich zusammen, jetzt. Und dann, bam, ein Geräusch draußen, ein Stuhl rückt, jemand hustet und zack, war mein Kopf wieder weg. Es war wie ein Radiosender, der ständig zwischen Frequenzen springt. Und irgendwann glaubst du, du bist einfach kaputt. Ich war nicht faul, nicht dumm, ich war müde. Müde davon, mich selbst nicht zu verstehen. Müde davon, so viel Energie dafür zu brauchen, normal zu wirken. Ich dachte wirklich, mit mir stimmt was nicht. Und niemand hat mir gesagt, dass das, was ich erlebe, einen Namen hat. Dass es ADHS sein könnte. Niemand hat gesehen, wie laut mein Kopf ist. Niemand hat gemerkt, dass ich permanent kämpfe gegen mein eigenes Gehirn.
Ich habe mich lange gefragt, ob ich einfach zu empfindlich bin. In meinem Kopf war nie Ruhe. Ich konnte nicht filtern. Jeder Eindruck ein Alarm. Wenn ich in einem Café saß, hörte ich 10 Gespräche gleichzeitig. Ich nahm jedes Geräusch wahr, jedes Klappern, jeden Blick. Es war, als würde mein Nervensystem alles aufsaugen, nonstop. Und ich dachte, das geht allen so. Ich wusste nur nicht, warum mich das alles so erschöpft. Warum ich nach sozialen Tagen 2 Tage lang wie ausgeknipst bin. Ich habe mich durch die Schulzeit geschleppt mit Notizzetteln, Farben, Markern, Spickzetteln für mein Gedächtnis. Ich hatte nicht das Gefühl, dumm zu sein. Eher das Gefühl, dass mein Gehirn irgendwie in der falschen Welt gelandet ist. Ich habe so oft gedacht, wenn ich mich einfach mehr anstrenge, dann klappt's. Aber weißt du was? Ich habe mich immer angestrengt. Mehr als andere. Und trotzdem war da Chaos. Und niemand hat's gesehen, weil ich lächeln konnte. Weil ich funktionieren konnte.
Ja, schon mal irgendwie krass so zu sehen. Also wir hatten ja eingangs auch schon über Reizüberflutung gesprochen. Wenn ich mir so vorstelle, du bist einfach in einem Café und bekommst wirklich 10 Gespräche gleichzeitig mit. Ich glaube, dann würde ich einfach durchdrehen.
Ja, ich merke zum Beispiel auch immer wieder, dass wenn ich in einem Café bin, ich gar nicht so checke, was um mich herum passiert. Mhm. Und so Thema Grundschule und so vierte Klasse, das hat mich total an einen Jungen erinnert, der damals halt in meiner Klasse war. Er musste halt Tabletten nehmen und es war irgendwie so offen, dass er ADHS hat. Aber dann wurde das irgendwie so, als wäre das halt so schlimm und fast schon wie so ein Schimpfwort gesehen.
Ja.
Ich weiß nicht, ob du das auch erlebt hast in deiner, sag ich mal, Schulzeit, sei es jetzt Grundschule oder eben weiterführende Schule, dass das wirklich so abgestempelt wurde, so, boah, der ist nicht normal und der braucht einfach Pillen, um klarzukommen, ja, und halt mal Abstand von dem. Also, ich war mit ihm befreundet tatsächlich und ich war auch mal auf dem Geburtstag und so von dem und er war schon ein bisschen, ja, irgendwie reizüberflutet, weil manchmal ist er einfach aus dem Klassenraum gerannt und hat sich dann so auf die Mauer gehockt und so, wie so ein kleines Äffchen so. Aber ja, man wusste dann halt irgendwie so, die Lehrer waren dann so, der braucht seine Pillen und so. Und ich mir, weißt du, so als Kind bist du halt, ja, so, oh mein Gott, was geht da ab?
Es weicht halt wieder von allen anderen ab. Und ich kenne tatsächlich auch einige, die das diagnostiziert bekommen haben. Aber wie du sagst, vor allem als wir jünger waren, war das jetzt ähnlich wie jetzt bei anderen mentalen Erkrankungen, dass es eher als Stigma gesehen wurde. Und oh Gott, bloß nicht. Also, dass man das dann für sein eigenes Kind auch nicht diagnostizieren wollte, dass es irgendwas anderes ist und an den Lehrern oder an den Schülern und ja, keine Ahnung. Also, ich habe das damals auch so empfunden, dass vor allem Eltern das nicht für ihre Kinder diagnostiziert bekommen wollten, weil es irgendwas nicht Normales zu sein scheint.
Ja. Und tatsächlich äußert sich ADHS bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen eben nicht komplett gleich. Also es gibt drei Hauptformen. Und zwar einmal den unaufmerksamen Typ, dann den hyperaktiv-impulsiven und als drittes eine Kombination aus beidem. Denn während sich bei Kindern eben ADHS eher laut, impulsiv oder hibbelig äußert oder so wirkt, also ich finde, das trifft halt genauso zu, wie ich es zum Beispiel erlebt habe als Kind mit dem Schulkameraden, ist es eben bei Erwachsenen eher eine innerliche Überforderung, eine Reizüberflutung oder emotionale Instabilität, ohne dass man weiß, warum.
Ja, tatsächlich habe ich auch beides schon in der Art so wahrgenommen. Also bei mir bekannten Leuten, entweder früher aus der Schule oder jetzt auch im Freundes- oder Bekanntenkreis. Und wie du sagst, weil man sieht jetzt selten, also wirklich sehr selten mal auch einen Erwachsenen, der dann krass hibbelig und extremst laut ist. Also ich finde, es gibt immer mal wieder so einen, da weiß ich aber auch nicht, ob das dann einfach krass extrovertiert ist. Ja, das sind ja so Leute, die dann einfach, wenn sie halt unterwegs sind, richtig krass aus sich rauskommen und es so ein bisschen lieben. Aber so dieses klassische, ja, finde ich auch, ist so Kind versus Erwachsener, ja.
Ja, und ganz kurz nochmal so ein Einschub, weil ich finde, auch früher hat man eben unterschieden, beziehungsweise war das irgendwie bekannter, dass man auch ADS hat. Also es gab so irgendwie so Kinder, die hatten ADS oder ADHS. Mhm. Und nur zur Info, heute nutzen eben Fachleute fast nur noch den Sammelbegriff ADHS, weil das die medizinisch korrekte Bezeichnung ist. Und deswegen werden wir uns auch in dieser Folge nur auf den Begriff beziehen.
Genau, und bei vielen beginnt eben das Erleben mit Sätzen wie, warum kann ich mich nicht konzentrieren, obwohl ich ja eigentlich will? Warum vergesse ich ständig Termine? Wieso reagiere ich so extrem emotional auf Kleinigkeiten? Und was halt auch echt interessant ist, vor allem bei intelligenten und auch, ich sag's mal, sozial angepassten Kindern, wird ADHS sehr oft übersehen, weil sie einfach sehr früh lernen, sich zu verstecken, anstatt aufzufallen.
Das ist schon krass. Ja. Tut mir richtig leid. Also ich meine, früher war ja auch das Thema eh nicht so offen, würde ich sagen, als wir eben Kinder waren. Ich weiß nicht, ob man heutzutage da schon mehr Aufmerksamkeit drauf hat. Ich hoffe es zumindest, ja, also auch als Elternteil. Weil es ist ja schon hart, dass eben Kinder dann eben so ein Gefühl bekommen von, mit mir stimmt etwas nicht und ich kann halt einfach nicht sagen, was. Und dann lebt man damit und hat eben diese Defizite, die aber ausgeglichen werden könnten, wenn man das eben diagnostiziert bekommt. Ja. Teil 2. Ich habe gelernt, mich zu verstecken. Es gibt dieses Wort, das alles beschreibt, was ich jahrelang gemacht habe. Masking. Ich hab's perfektioniert. Ich war die, die organisiert wirkte, aber heimlich 3 Kalender führte, um bloß keinen Termin zu vergessen. Ich war die, die immer zuhört, aber innerlich gegen die Reizflut ankämpft. Ich war die, die lacht, während ich innerlich denke, gleich merkt jemand, dass ich nicht funktioniere. Ich habe so viel Energie aufgebraucht, um normal zu wirken, dass ich abends kaum mehr stehen konnte. Ich wusste nicht, dass ich die ganze Zeit dabei war, eine Rolle zu spielen. Und je besser ich wurde, desto mehr ging ich selbst darin unter. Das Fatale ist, wenn du dich gut tarnst, glaubt dir niemand, dass du kämpfst. Nicht mal du selbst.
Ich erinnere mich an einen ganz bestimmten Moment. Ich war Anfang 20. Eine Freundin meinte zu mir, du bist so kreativ, aber du ziehst nie was durch. Und es hat sich angefühlt wie ein Schlag. Nicht, weil sie Unrecht hatte, sondern weil es meine größte Angst war. Ich habe so viele Projekte angefangen, mit Feuer und Euphorie, und sie dann verloren. Nicht, weil ich keinen Bock hatte, sondern weil mein Kopf sich ab einem Punkt einfach abschaltet. Ich habe mich dafür gehasst. Ich dachte, ich bin inkonsequent, undiszipliniert. Ich wusste nicht, dass mein Gehirn einfach anders arbeitet, dass ich mich nicht absichtlich verliere, sondern neurologisch abrutsche. Ich habe angefangen, meine eigene Energie zu fürchten und mein eigener Feind zu werden.
Ich finde es halt schon irgendwie krass, dass tatsächlich so Eigenvorwürfe entstehen und irgendwie so eine, ja, dieses Verstecken, ne, und dieses andere Rolle spielen, dass man das ja auch gar nicht so aktiv macht, wahrscheinlich erstmal, bis man eben merkt, okay, da ist wirklich was falsch in mir, ne? Also so dieses, auch ich bin faul oder ich bin dumm oder ich bin zu laut oder ich bin zu emotional und so, dass man sich dann so diese Überzeugungen gibt, obwohl das nichts mit deiner Persönlichkeit per se eigentlich zu tun hat und du eben nicht so bist, sondern du aufgrund deiner Krankheit so bist, sag ich mal.
Ja, ich glaube, es ist irgendwie normal, dass man sich dafür eine vermeintliche Erklärung sucht, die nicht so abstrakt ist. Und wie wir, glaube ich, auch in unserer letzten oder vorletzten Folge gesagt haben, ne, so, ich hatte meinen Knochen gebrochen und habe trotzdem überlegt, boah, soll ich halt wirklich in die Klinik fahren? Vielleicht ist es ja nichts. Und dementsprechend, glaube ich, wenn du von allen anderen, wenn du ADHS hast und es nicht weißt oder dir nicht sicher bist und dann aber immer vor Augen geführt bekommst, hey, du erreichst deine Ergebnisse nicht, was ist nur los mit dir, warum bist du so zerstreut, fängst du halt schon an, das auch einfach so anzunehmen und gar nicht mehr zu hinterfragen.
Ja, du identifizierst es dann mit deiner Persönlichkeit oder kompensierst es, und dazu so ein paar Side-Facts, und zwar: besonders bei Männern werden emotionale Reaktionen oft als schwächelnd oder nicht männlich bewertet. Und das führt halt dazu, dass die Symptome lange kompensiert werden. Und zwar durch zum Beispiel eben Perfektionismus, Leistungsdruck oder Aggression. Wohingehend bei Frauen und Mädchen mit ADHS eben oft so eine andere Last da ist. Nämlich sowas wie, warum bin ich so unordentlich oder so unorganisiert, so chaotisch, so überfordert, wo doch eben alle anderen so scheinen, als würden die alles im Griff haben und ihr Leben so schaffen, nur ich halt nicht. Und viele Betroffene internalisieren eben diese Fragen über Jahre hinweg bis hin zu einer Depression, einer Angststörung oder eben dem Gefühl, einfach nie genug zu sein. Und eine nicht erkannte ADHS-Krankheit kann sich eben anfühlen wie ein unsichtbares Minenfeld im Alltag. Also jedes Stolpern wird als persönliches Versagen empfunden und eben nicht als Teil einer neurobiologischen Realität. Und ich habe tatsächlich eine Freundin, bei der das auch genauso zutrifft, dass sie auch aktiv immer zu mir gesagt hat, so, hey, du hast dein Leben so im Griff und ich gar nicht und ich bin so ein Loser und bla bla bla, wo ich mir so denke, so, das stimmt, also stimmt natürlich überhaupt nicht, aber sie hat sich selber auch immer diese, ja, diese Vorwürfe ja gemacht oder so, das so internalisiert, ja, ja, voll.
Ich kann es ja schon verstehen, weil ich meine, ich kenne ja jetzt auch einige Freunde und im Endeffekt stehen sich die Leute halt immer selbst im Weg, vermeintlich. Und man selbst fragt sich dann auch so, hä, warum macht die Person das denn nicht so und so? Das geht doch einfach so. Oder wieso lernt die Person nicht aus der und der Situation und macht es dann das nächste Mal besser?
Ja.
Aber genau. Die Person können es halt einfach nicht und sie verurteilen sich auch selbst dafür. Und das finde ich halt so krass, dass du halt sozusagen eine neurologische, also Fehlstellung oder keine Ahnung, Ungleichgewicht haben kannst. Und dann deswegen, weil du es halt einfach nicht behandelst oder es nicht erkennst oder was weiß ich, dass es einfach wirklich zu Depressionen, Angststörungen oder sonstiges wieder münden kann. Ja. Und dann hast du halt eh noch eine größere Baustelle.
Ja, und es macht aber total Sinn, wenn du die ganze Zeit solche Glaubenssätze hast, dass du eben faul bist und nicht an andere Menschen rankommst, was irgendwie eben sowas wie Job oder Performance oder sowas angeht, weil du halt einfach keine Hilfe bekommst, dann ist es ja total verständlich, dass man dann eben in der Depression, Angststörung oder sonst was landen kann.
Teil 3. Der Moment, in dem ich es zum ersten Mal laut gesagt habe. Ich saß auf dem Sofa, spätabends, TikTok. Ein Video. Wenn du dich immer überreizt fühlst, alles gleichzeitig wahrnimmst und dir Dinge 10-mal am Tag aus der Hand fallen, könnte es ADHS sein. Und ich saß da. Und mir wurde kalt, weil ich dachte, Moment, das bin ich. Ich habe geheult, nicht weil ich Angst hatte, sondern weil ich mich zum ersten Mal verstanden fühlte von einem verdammten 30-Sekunden-Clip. Und dann habe ich weitergescrollt und weiter. Und es war, als würde jemand mein Innerstes auseinanderfalten und sagen, du bist nicht allein. Aber es hat Wochen gedauert, bis ich jemandem davon erzählt habe. Und Monate, bis ich mit einer Ärztin gesprochen habe. Weil die Scham so tief saß und das Gefühl, ich darf das nicht für mich beanspruchen. Vielleicht bin ich ja einfach nur schlecht im Leben.
Ich weiß noch genau, wie es war, als ich das erste Mal überhaupt den Satz gesagt habe. Ich glaube, ich habe ADHS. Meine Stimme war ganz leise. Fast so, als würde ich etwas Verbotenes sagen. Ich hatte stundenlang gegoogelt, Artikel gelesen, Foren durchstöbert, Testberichte, Symptome, Erfahrungsberichte. Und plötzlich hat alles Sinn gemacht. Das Chaos in meinem Kopf, die ständige Erschöpfung, die Gefühlsexplosion, die ich nie kontrollieren konnte. Aber als ich es laut sagte, kamen sofort die Zweifel. Vielleicht bilde ich mir das ein. Was, wenn ich einfach nur überdramatisiere? Ich hatte Angst, dass man mich auslacht. Oder schlimmer, dass es niemand ernst nimmt. Und gleichzeitig hatte ich so eine tiefe Hoffnung in mir, dass endlich jemand sagt, ja, ich sehe dich und nein, du bildest dir das nicht ein.
Also die Diagnose oder der Diagnoseweg ist ja tatsächlich auch bei Kindern und Erwachsenen sehr unterschiedlich. Also wir hatten ja auch schon gesagt, dass die Art von ADHS ja auch bei den Zielgruppen anders ausfallen kann. Und so wie uns bei Kindern eben extremst früher aufgefallen ist, dass sie hibbelig sind oder extremst laut oder einfach explodieren und irgendwie, wie du sagst, aus der Klasse rausrennen.
Ja.
ADHS wird einfach bei Kindern oft schneller erkannt, besonders eben bei hyperaktiven Jungen. Das ist jetzt halt einfach das Klischee, weil das Verhalten einfach im sozialen Umfeld stärker auffällt. Aber bei Mädchen und sehr ruhigen Jungs mit vorwiegend unaufmerksamer ADHS-Form, sozusagen dieser Träumertyp. Diese Typen bleiben dahingehend häufig jahrelang unerkannt, weil man da das eben nicht auf dem ersten Blick sieht, dass da jemand aus der Norm fällt. Ja, also der macht vielleicht die Emotionen mit sich selbst aus und rennt da nicht explosionsartig aus dem Klassenraum. Gleichzeitig ist es halt auch bei Erwachsenen so, dass die Symptome sehr oft subtiler sind. Also es betrifft vor allem so das Zeitmanagement, emotionale Regulation oder auch Erschöpfung. Und das erschwert halt auch wieder die Selbstdiagnose, weil auch diese Symptome, wenn man die hat, heißt es ja nicht per se, dass du auch ADHS hast, sondern da könnten x Gründe dahinter liegen. Und es gibt halt auch einfach Leute, die sind schlecht im Zeitmanagement, ohne Erkrankung.
Und ich glaube auch deswegen merkt man das vielleicht erst so im älteren Lebensjahr, sag ich mal. Also tatsächlich zeigen Studien, dass bei vielen Erwachsenen eben die Diagnose erst nach dem 30. Lebensjahr kommt. oft durch Eigenrecherche oder auch Therapieumwege, weil man dann, glaube ich, erst so realisiert, okay, irgendwie meine Freunde zum Beispiel sind vielleicht schon professionell super in ihrem Job oder werden befördert oder so weiter, ne? Und da merkt man dann vielleicht doch, boah, warum ist das denn bei mir nicht so? Ich weiß nicht, ich komme vielleicht nicht weiter oder ich bin wirklich super schlecht da drin, morgens vielleicht pünktlich auf der Arbeit anzukommen. Ja. Und lass mich von 10.000 Sachen auf dem Weg dahin irgendwie ablenken oder sonst was. Und ich glaube, das ist dann einfach so, dass man das erst so ein bisschen später oder meistens erst ein bisschen später im Leben dann doch irgendwie erfährt, weil man selber dann auch den Leidensdruck hat. Und trotz allem ist dieses Erkennen häufig ein sehr langer Prozess, begleitet natürlich von Scham, Selbstzweifeln und auch dem Gefühl, vielleicht doch zu übertreiben und vielleicht einfach so, nee, du bist halt einfach schlecht im Zeitmanagement, ne, und schiebt es nicht auf eine Krankheit. Das ist ja auch zu oft so ein Satz, so, ja, man muss nicht immer krank sein, aber manchmal ist es tatsächlich so und lohnt sich, das abklären zu lassen.
Ja, ich muss auch sagen, jetzt war so das Typische, als ADHSler fällt es dir ja schwer, auch Sachen anzugehen. Also vor allem Sachen, die halt jetzt gerade nicht viel Spaß bringen. Ja, also so bei den Leuten, die ich kenne, ist es so, die können krasse Geeks sein in so Themen, wo die Feuer und Flamme sind. Aber dann so zum Beispiel einfache Arzttermine zu machen, das wird immer wieder vergessen. Es fällt super schwer. Und dann denke ich mir, von wem kriegst du denn dann den Impuls? Also ich finde, es ist super schwer, angenommen, du hast ADHS und sollst dich dann um deine eigene Gesundheit kümmern, aber stehst dir dabei ja selbst im Weg. Das ist ja einfach super schwer. Also wenn du vielleicht gar keinen Backup hast durch Familie oder Freunde oder was weiß ich, dann weiß ich gar nicht, wie man das angehen soll.
Ja, ich wollte gerade sagen, weil wenn du einen Partner hast oder eine Partnerin, dann ist es wahrscheinlich einfacher, weil die Person halt sehr viel Zeit mit dir verbringt und dann natürlich das irgendwie sehr klar wird, wenn man 10-mal nachfragt, so, hey Schatz, hast du jetzt mal einen Termin gemacht? Nee, habe ich nicht. Ja, warum nicht, ne? Und dass man da so hinterher sein muss und irgendwie Aufgaben vielleicht auch abgenommen bekommt und so weiter, das macht es natürlich dann irgendwie einfacher, das entdeckt zu werden. Aber wenn du alleine lebst, selbst wenn du Freunde hast und Family, ne, die sehen ja nicht unbedingt, wie dann vielleicht dein Alltag aussieht und ist dann vielleicht unentdeckter, wenn es dich nicht direkt selber so sehr belastet.
Ja, wie du sagst, wahrscheinlich ist zu einem gewissen Zeitpunkt irgendwann der Leidensdruck so hoch, dass man sich vielleicht dann auch einfach bewegt, um was zu machen.
Ja, auch wenn es manchmal sehr lang dauern kann, wie bei jeder mentalen Krankheit, also weil es halt einfach nicht so einfach ist, da wirklich so einen klaren Sinn zu haben von, ich habe jetzt wirklich was und das schränkt mein Leben ein.
Ja.
Teil 4. Ich funktioniere, aber ich lebe nicht. Ich habe mich oft gefragt, wenn ich doch funktioniere, warum bin ich trotzdem so leer? Ich hatte einen Job, Partner, Freundinnen, Alltag. Ich habe alles irgendwie geschafft. Aber innerlich war ich im Daueralarm. Morgens brauchte ich ewig, um anzufangen. Ich verzettelte mich ständig. Dann stieg die Panik. Ich rannte durch den Tag wie durch einen Tunnel, immer einen Schritt hinterher. Und abends lag ich wach, weil mein Kopf nicht aufhören konnte. Das nennt man Executive Dysfunction. Aber ich nannte es lange einfach nur, ich versage. Ich habe funktioniert, aber ich habe nicht wirklich gelebt.
Ich war Meisterin darin, beschäftigt zu wirken. Listen, To-Dos, Termine, alles farbig sortiert. Aber hinter dieser Struktur war ein Strudel. Es gab Tage, da stand ich in der Küche, Kühlschrank offen. Und ich konnte mich nicht erinnern, warum ich ihn geöffnet hatte. Oder ich las eine E-Mail 10-mal und konnte den Inhalt immer noch nicht aufnehmen. Ich lebte in einem ständigen Wechsel aus Übersprung und Stillstand. Und irgendwann dachte ich wirklich, vielleicht ist das einfach mein Charakter. Vielleicht bin ich einfach nur ineffizient. Aber dann kam der Punkt, wo selbst meine Freunde sagten, hey, irgendwas ist doch, du bist immer müde. Ich war nicht nur müde, ich war erschöpft vom Tarnen. Erschöpft davon, eine Version von mir zu sein, die für andere passt, aber nicht für mich.
Und es gibt ja tatsächlich viele Menschen mit ADHS, die eben über Jahre sogenannte Coping-Strategien entwickeln. Also das bedeutet einfach, dass sie nach außen eben so wirken, als wären sie mega organisiert, angepasst und auch leistungsfähig. Aber dieses ständige Funktionieren bedeutet halt oft, dass man eben kompensiert, natürlich auf Kosten der eigenen Energie, was eben zu dieser inneren Erschöpfung, Burnout oder sogar zu einer Depression führen kann. Und deswegen auch eben diese ständige Müdigkeit, weil man ja eigentlich nicht damit klarkommt und es einfach nur tarnt. Und tatsächlich bei Männern wird ADHS im Erwachsenenalter häufiger mit Aggression, Reizbarkeit oder auch Impulsivität assoziiert. Und bei Frauen hingegen zeigen sich häufiger starke Selbstzweifel, Perfektionismus und eben die Erschöpfung durch das sogenannte Masking, also eben ja diese Tarnung, die man sich da aufsetzt. Und dieses Gefühl eben, ich schaffe alles, aber es kostet mich halt viel zu viel Kraft, ist so ein zentraler Leitsatz von sehr vielen Betroffenen, auch unabhängig von dem Geschlecht. Also ist ja irgendwie klar, denke ich mir, dass unser Leben heutzutage so, wir arbeiten, wir haben Hobbys, wir haben Freunde, so, ne? Also du hast eh schon so, so viel zu tun. Und wenn du dir überlegst, dass du das dann noch irgendwie mit dieser Maske machst, und wir sind ja schon irgendwie so, boah, ich bin irgendwie am Arsch von der Woche, ja, so, ne? Und wir haben keine diagnostizierte ADHS-Störung. Und trotzdem sind wir so, boah, ich kann einfach nicht mehr. Und dann stell dir mal vor, wie das ist, wenn du dann noch ADHS hast.
Ja, auf jeden Fall finde ich, ist es sehr energieraubend, weil du ja permanent, wie du schon gesagt hast, ja nicht du selbst bist. Und ich glaube, wenn es dann diesen Leitsatz gibt mit dem, ich schaffe alles, aber es kostet mich zu viel, dann verstehe ich auch, warum die Leute mit bestimmten Sachen gar nicht erst anfangen. Weil sie einfach wissen, es wird mich sowieso fertig machen. Also weißt du, was ich meine? Der Preis ist zu hoch. Wo wir zum Beispiel sagen würden, der Preis ist das Ziel und er ist es wert, weil wir weniger Energie vielleicht brauchen, sagen Menschen mit ADHS eben, oder warte, ich habe noch einen besseren Vergleich. Wir sagen noch, der Weg ist das Ziel. Weil wir sagen, der Weg lohnt sich, damit wir dann das Ziel haben. Und Leute mit ADHS sagen, das Ziel ist das Ziel und wenn der Weg zu hoch ist vom Preis her, von Energie, lohnt sich's nicht. Also mache ich's nicht.
Ja. Ja.
Crazy.
Und was halt irgendwie krass ist, weil jeder, der erfolgreich ist, ist ja nicht von heute auf morgen erfolgreich. Ja. Und man muss einfach Energie da reinstecken oder halt Zeit und Arbeit und wie jetzt mit dem Podcast, so, wir finden uns immer wieder neu, wir haben jetzt ein neues Format, so, weil wir das irgendwie besser finden und es ist ja so einfach Stück für Stück so eine Veränderung, aber zu einem Besseren, die uns ja dann irgendwann an unser Ziel bringt. Ja. Und es ist halt schon krass, dass das bei vielen ADHS-diagnostizierten Menschen, ist ja nicht bei jedem so, aber dass das dann nicht so möglich ist, überhaupt diesen Schritt zu gehen, weil ja viele irgendwie dann so ein bisschen stuck sind in ihrer Situation, oder?
Ja, ich finde es auch krass. Also vor allem auch so ein bisschen eye-opening. Also, weil ganz ehrlich, wäre der Weg für mich auch todesanstrengend, dann würde ich es auch nicht machen. Also ja, klar, voll. Weil wir halt die Energie halt haben und am Ende mit dem Ziel belohnt werden. Angenommen, du würdest jetzt einen Berg hoch erklimmen und oben bei der Aussicht sagen, boah, mir geht's scheiße, dann würdest du halt auch nicht hochlaufen.
Ja, ja. Voll.
Teil 5. Die Diagnose hat mein Leben nicht geheilt, aber erklärt. Ich saß da im Sprechzimmer. Die Ärztin hatte den Testbogen in der Hand. Sie schaute mich an und sagte einfach, ja, es passt alles. Sie haben ADHS. Ich hätte heulen können, nicht vor Schock, sondern weil ich mich zum ersten Mal gesehen fühlte. Und trotzdem war da auch eine Wut. Wut über die Jahre, in denen ich mich selbst gehasst habe. Über die Lehrer, die sagten, sie ist begabt, aber unkonzentriert. Über die Menschen, die mich unzuverlässig nannten. Ich war nicht unzuverlässig, ich war unentdeckt. Die Diagnose hat mein Leben nicht geheilt, aber sie hat mir mein Leben zurückgegeben.
Ich dachte, mit der Diagnose wird alles besser. Spoiler, wird es nicht, zumindest nicht sofort. Aber ich habe angefangen, mich neu zu betrachten. Ich habe gelernt, dass mein Chaos kein persönliches Scheitern ist. dass meine Reizüberflutung kein Luxusproblem ist. Ich habe verstanden, dass ich mein Leben anders bauen muss. Struktur, ja, aber nicht gegen mich, sondern für mich. Ich durfte anfangen, mir selbst zu glauben und meine Geschichte neu zu schreiben.
Ich kann mir schon vorstellen, dass vor allem, wenn du dann eine Erklärung hast, also jetzt ähnlich bei unseren Diagnosen, wenn du einfach weißt, was die Ursache ist, warum es gerade so aussieht, wie dein Leben aussieht, dann kann es vielleicht auch erstmal beängstigend sein, aber ich glaube auch wirklich erleichternd, weil du einfach weißt, du bist nicht schuld daran.
Absolut. Also ich glaube, alleine zu wissen, okay, ich habe mir das irgendwo eingeredet oder diese Glaubenssätze ja wirklich so angenommen, die aber eigentlich nicht zu mir gehören, weil ich bin nicht faul, sondern jetzt habe ich eine Diagnose und dagegen kann ich einfach was tun.
Ja, das kann ich mir auch vorstellen, vor allem, wenn man sich ja jetzt so anguckt, was ja auch die Auswirkungen sind, wenn du als Erwachsener noch kein ADHS diagnostiziert bekommen hast, das ist ja schon sehr weitreichend, ne? Auch mit der emotionalen Instabilität, was das dann ja auch für Einflüsse auf Arbeit, Privatleben etc. hat. Und deswegen ist es eben vor allem bei Kindern hilfreich, eine sehr frühe Diagnose zu haben, um da auch den schulischen Frust, Selbstwertprobleme oder auch soziale Ausgrenzung zu vermeiden. Und ich kann mir schon vorstellen, wenn du es halt super früh diagnostiziert bekommst, rettet es so ein bisschen dein erwachsenes Ich, weil du einfach von vornherein ja wieder Hilfe kriegst, um nicht später erst diese ganzen Probleme zu haben.
Ja, und nicht später damit zu kämpfen, dass du diese ganzen Sätze internalisiert hast. Mhm. Obwohl das ja auch nicht bedeutet, dass da es eben kein Zurück gibt. Also eine Diagnose ist eben nicht eine sofortige Änderung deiner Situation, sondern eben so ein Beginn einer neuen Selbstwahrnehmung. Und man muss einfach, aber tatsächlich ja auch wie bei jeder mentalen Störung, weil wir haben andere Diagnosen, aber wir haben ja auch Glaubenssätze internalisiert. Also die uns gewisse Handlungen verwehren oder gewisse Beziehungen oder Jobs oder einfach gewisse Handlungen, weil wir sie haben. Und da muss man einfach daran arbeiten mit einer Therapie, zum Teil bei ADHS ganz oft auch mit Medikamenten. Und falls ihr dazu noch mehr hören wollt, wir haben mal eine Folge zu Psychopharmaka gemacht und eben mit Selbstreflexion. Also das, da führt eben kein Weg dran vorbei, egal welche Störung man, glaube ich, hat. Natürlich ist sowas wie ADHS in der Kindheit diagnostizierbar, wohingegen jetzt wie bei mir oder bei Becky jetzt Zwang- und Panikattacke, kannst du nicht absehen in der Kindheit, dass du das natürlich dann irgendwie 20 Jahre später bekommst. Also klar, aber ich würde sagen, nichtsdestotrotz ist es genauso viel Arbeit und auch die Diagnose zwar eine Erleichterung, aber nicht direkt so ein, okay, Happy End, jetzt mein Leben sofort besser, top.
Ja. Ja gut, das ist ja irgendwie mit allem so und ich muss sagen, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Kind hätte, wenn wir das jetzt von Anfang wieder aufgreifen und ich würde merken, das Kind tut sich super schwer, vor allem jetzt in der Schule und kommt mit den Emotionen nicht zurecht und es würde halt alles darauf hinweisen, dann würde ich ja auch, dass mein Kind Hilfe erfährt und dann halt auch ein einfaches Schulleben hat und später auch von so einer Diagnose profitiert. Also ich wäre dann total offen für, würde sagen, okay, du kriegst Hilfe, weil ansonsten quält sich das ja auch nur durch die ganzen Jahre.
Ja, das sollte auch jeder sein. Also mittlerweile offen dafür, auch dann für sein Kind einzustehen, weil was bringt, wenn du das dann verschweigst, nur weil du selber vielleicht als Elternteil die Scham hast oder so? Damit verkackst du dann halt einige Jahre später, weil weggehen wird das wahrscheinlich einfach so nicht. Teil 6. Ich bin nicht zu viel, ich bin anders verdrahtet. Weißt du, was ich heute über mich sagen kann? Ich bin nicht zu laut, ich bin nicht zu emotional, ich bin nicht zu kompliziert. Ich bin einfach anders verdrahtet. Und das ist kein Defizit, sondern eine andere Art, die Welt zu erleben. Ich nehme mehr wahr, ich fühle mehr, ich denke vernetzt. Und ja, das bringt Herausforderungen. Aber auch Kreativität, Intuition, Echtheit. Ich muss mich nicht mehr erklären. Ich darf einfach sein.
Früher habe ich versucht, meine Ecken rund zu machen. Heute weiß ich, meine Ecken sind genau das, was mich ausmacht. Ich bin chaotisch, ja. Aber ich bin auch leidenschaftlich. Ich bin vergesslich, ja. Aber ich bin auch tiefgründig. ADHS ist kein Stempel. Es ist eine Einladung, mich selbst zu verstehen. Und ich bin endlich bereit, mich nicht länger zu verstecken, sondern zu zeigen, so wie ich bin.
Und ich finde es super interessant, dass eben ADHS tatsächlich als Teil einer neurodiversen Identität gesehen wird. Das bedeutet einfach, dass es halt keine Krankheit im klassischen Sinn ist, sondern eine neurobiologische Variante, die mit besonderen Reizverarbeitungsmustern einhergeht. Weil, also, das haben wir ja gerade eigentlich schon die ganze Zeit gesagt, dass man eben sich sehr, sehr oft dann eben durch Gespräche und so weiter eben schnell überfordert fühlt, sich nicht an dem Gespräch vielleicht beteiligen kann in dem Moment. Aber, und das ist eben sehr, sehr positiv, dass eben Betroffene oft eine hohe Kreativität haben, eine Intuition und auch eine emotionale Tiefe, wenn sie die richtigen Bedingungen vorfinden. Und deswegen ist es so wichtig, das halt früh genug zu identifizieren, dass eben genau diese Aspekte auch gefördert werden können, die dem positiv, mit dem positiv einhergehen.
Ja, und im Endeffekt ist ja dann das neurodivergente Denken nicht als Defizit zu sehen, sondern einfach als andere Struktur, ne? Also klar, sie sind irgendwie vernetzt, impulsiv, schnell und auch sprunghaft, aber Studien haben eben gezeigt, dass Menschen mit ADHS in den richtigen Umfeldern, also wenn es jetzt, weiß ich nicht, kreative Berufe, bewegungsreiche Jobs oder auch flexible Arbeitszeiten, überdurchschnittlich leistungsfähig sein können. Und ich meine, das trifft ja auch auf jeden anderen Mensch zu. Angenommen, du würdest jetzt dich und mich, weiß ich nicht, jetzt in die Behörde stecken, wo wir, keine Ahnung, jeden Tag Daten manuell abtippen müssen und das 8 Stunden, dann würden wir auch zugrunde gehen, weil das einfach nicht unserem Naturell entspricht. Und dementsprechend, ja, gilt es ja sowieso schon für jeden Menschen, aber vor allem besonders Menschen mit ADHS können halt noch krasser performen, wenn sie halt wirklich in dem Umfeld eingesetzt werden, wo sie sich auch wohlfühlen.
Ja, und deswegen ist es sehr, sehr wichtig, irgendwann, wenn man das identifiziert, diese ganzen Selbstannahmen eben abzulegen und dass man eben das dann zwar als Teil der Identität sehen kann, aber sich nicht komplett darüber definiert. Und deswegen hoffen wir, dass, wenn du jetzt diese Folge gehört hast und dich da wiederfindest, beziehungsweise das irgendwie so ein Eye-Opener für dich war, dass du damit genauso gut umgehen kannst und es eben nicht bedeutet, dass irgendwas mit dir nicht stimmt, du faul oder dumm bist. Also komplett im Gegenteil.
Ja, wir sind sehr gespannt, wie auch diese Hörergeschichte bei euch ankam und freuen uns auf jeden Fall auf nächste Woche. Lasst auf jeden Fall auf den Podcast-Plattformen, auf denen ihr uns hört, eine positive Bewertung für uns da. Ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig für uns. Und dann würde ich sagen, beenden wir diese Folge. Macht's gut.
Danke euch fürs Zuhören und teilt die Folge gerne mit jedem Menschen. Bis nächste Woche. Ciao.
Ciao. Nice.
Nice.